SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich. Guten Morgen. Die Berliner SPD möchte die Bundeshauptstadt gern künftig zusammen mit der CDU regieren. Der Landesverband der Sozialdemokraten hat am Abend beschlossen, mit Verhandlungen über eine schwarz-rote Koalition zu beginnen. Das bisherige Bündnis mit Grünen und Linken fortzusetzen, ist damit allenfalls die zweite Wahl. Weil die CDU stärkste Partei ist, müsste die bisherige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bei Schwarz-Rot ihr Amt abgeben. Das ginge dann an CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner. Giffey sagte in den ARD-Tagesthemen, sie wolle Senatorin werden. Warum sie mit der CDU zusammen regieren würden, hat sie so erklärt.
Wir haben ganz deutlich Signale von der CDU bekommen, die viel stärker auf das eingegangen ist, was der Sozialdemokratie wichtig ist. Und wir haben ja im Sondierungspapier klare Punkte auch vereinbart zum Thema Wohnungsneubau, zum Thema sichere Stadt, zum Thema bezahlbare Stadt, Mieterschutz, aber auch Projekte wie das 29-Euro-Ticket, das wir gerne fortführen möchten. All das hat großes Entgegenkommen auch gezeigt bei der CDU. Das wird jetzt zu untermauern sein. Und da wird es auch Punkte geben, die für die SPD schlicht nicht verhandelbar sind. Wir haben aber in den Sondierungen eine große Bereitschaft gesehen seitens der CDU, auch auf diese Punkte einzugehen. Und das werden wir jetzt in den Koalitionsverhandlungen auch detailliert ausloten.
Giffey hatte sich kurz vor der Wahl ebenfalls in den ARD-Tagesthemen für eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot ausgesprochen. Auf die Frage, ob sie nun nicht ein Wahlversprechen gebrochen habe, sagte sie.
Nein, wissen Sie, ich habe Ihnen ganz klar gesagt und dazu stehe ich auch weiterhin. Es muss möglich sein, nach einem Wahlergebnis parlamentarische Mehrheiten zu sondieren. Und wir hatten zwei Möglichkeiten, eine parlamentarische Mehrheit zu bilden, entweder im Bündnis mit Schwarz-Rot oder im bisherigen Bündnis. Und das ist auch das, wofür ich eingetreten bin die letzten Wochen, dass möglich sein muss, dass als Zweitplatzierter in einer Wahl man in beide mögliche Richtungen sondiert. Und das haben wir gemacht. Dazu haben wir auch gestanden und wir haben das sehr, sehr ernsthaft gemacht.
Ob die Berliner CDU überhaupt mit Giffey zusammen regieren will, das will der Landesverband heute entscheiden. Rechnerisch wäre auch eine Koalition von CDU und Grünen möglich. Die Flüchtlingszahlen steigen und es gibt auch erstmals seit 2015 wieder mehr Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Die Neue Osnabrücker Zeitung zitiert aus Zahlen des Bundesinnenministeriums. Demnach gab es im vergangenen Jahr 121 Überfälle, Sachbeschädigungen und andere Angriffe auf solche Einrichtungen. Das seien rund 70% mehr als im Jahr davor. Mehr Munition für die Ukraine und zwar schnell. Das will die EU-Kommission erreichen. In einem Papier der Kommission steht, die Mitgliedstaaten, die schneller als bisher lieferten, sollten bis zu 90% der Kosten aus europäischen Mitteln erstattet bekommen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell schlägt dafür ein Hilfspaket von 1 Milliarde Euro vor. Einen Tag nach dem Zugunglück in Griechenland mit 43 Toten wird in den Trümmern weiter nach Menschen gesucht. 35 werden noch vermisst. Ein Bahnmitarbeiter wurde festgenommen. Er soll die beiden Züge gleichzeitig auf die Strecke geschickt haben. Die griechische Eisenbahngewerkschaft kritisiert, dass es im Land keine modernen Signalanlagen gebe. Skispringerin Katharina Althaus hat ihre vierte Medaille bei der Weltmeisterschaft im slowenischen Planica gewonnen. Die 26-Jährige holte Bronze im Einzel von der Großschanze. Thorsten vom Wege.
Bei einem Wettbewerb, der im ersten Durchgang extrem abhängig von den Windbedingungen war, hatten viele Springerinnen Pech. Die Norwegerinnen Maren Lundby und Alexandria Lutit aus Kanada dagegen ein wenig Glück. Gemeinsam lagen die beiden vor dem Finale vor der schon zu diesem Zeitpunkt auf Rang 3 gelisteten Oberstdorferin. Im Finale selbst schneite es zwar, der Wind war aber nicht mehr entscheidend, sodass zunächst Althaus an die Spitze sprang, dann aber zuschauen musste, dass die ihr folgende Lundby die Weite der Deutschen noch toppen konnte. Zum allgemeinen Erstaunen behielt die erst 19-jährige Lutit dann die Nerven und gewann mit einem finalen Satz auf 136,5 Meter völlig verdient.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viel Sonne, im Süden allerdings an manchen Stellen hartnäckiger Hochnebel. 3 Grad im Allgäu bis zu 11 Grad in Rheinhessen.
SWR aktuell Service.
Wer in seinem Garten blühende Beete bestaunen oder knackige Gurken oder Möhren ernten will, der muss sich dafür längst nicht mehr durch Fachbücher hindurchlesen. Es reicht, wie für vieles andere, das Smartphone. Eine ganze Reihe von Pflanzen- und Garten-Apps versprechen Antworten auf Fragen wie: Passen Ranunkeln zu Radieschen? Welcher ist der korrekte Staudenstandort? Und darf Gemüse mit den Blättern kuscheln oder braucht es Abstand und wie viel? Das Computermagazin CT hat diese Apps getestet und ich habe darüber mit Anke Brandt von CT gesprochen. Eine App soll mich, Gartenversager, in die Lage bringen können, Pflanzen nicht wie bisher schnell zu töten, sondern sie gut und lange leben zu lassen. Wie soll das konkret funktionieren?
Sie suchen sich zu Beginn erstmal in den Apps die Pflanzen aus, die Sie auch anbauen wollen. Da unterscheiden sich die Apps unglaublich in Sachen Umfang der Pflanzdatenbank. Die einen Apps listen 45 Pflanzen auf zum Beispiel, die anderen haben über 6000. Die einen konzentrieren sich auf die Arten, die anderen listen ganz viele Untersorten. Allein schon, ob ich jetzt eine Buschtomate habe oder eine Strauchtomate habe. Ob man sich damit auseinandersetzen möchte, das hängt so ein bisschen davon ab, wie man drauf ist. Der eine möchte gleich von Anfang an auch jegliche Untersorten listen und in seinen Garten einfügen. Der andere sagt, komm, Tomate reicht mir.
Kann ich dann auch in der App nachgucken, was denn mein Pflänzlein für ein Problem hat?
Bei den von uns getesteten Apps können das zwei Apps. Das ist einmal Früht und einmal Gardify. Die bieten an, ein Foto hochzuladen und andere drauf gucken zu lassen. Bei Früht macht das in aller Regel die Community, die dahinter geschaltet ist. Bei Gardify wird das durch das Gardify-Expertenteam in aller Regel beantwortet, sodass man meistens bei beiden in der Summe recht fundierte Antworten bekommt.
Wenn da so viele Menschen mitmachen, kosten diese Apps was und wie viel kosten die eigentlich?
Kostenlos nutzen lassen sich alle zumindest als Probeversion. Das ist erstmal das Schöne. Also man kann sich anschauen, komme ich mit der Bedienung klar? Hat es die Funktionen, die ich haben möchte? Erschlägt es mich vielleicht auch? Gardify ist zurzeit noch kostenlos, komplett kostenlos nutzbar, hat aber angekündigt, dass sie eine kostenpflichtige Version, eine Pro-Version rausbringen werden. Bei Früht kann man sich entscheiden, ob man ein Jahresabo haben möchte. Man kann es auch ausprobieren mit einem Monatsabo für 8 Euro. Das Jahresabo läge dann bei ungefähr 33. Man kann, wenn man sagt, hey, das will ich auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre benutzen, sich auch mit einem Einmalkauf von den Abogebühren befreien. Dann liegt man bei 125 derzeit.
Es gibt eine Menge Elektronikzeug für den Garten. Wässerungscomputer, die mit Sensoren die Feuchtigkeit an der Wurzel messen. Lässt sich sowas eigentlich mit den Apps verknüpfen? Vielleicht sogar bis hin zum vollautomatischen Garten?
Leider nein.
Warum nicht? Ich würde mir als Zubehörsteller ja eigentlich ausdenken, so eine App zu machen, damit die Leute mein Zeug dann auch kaufen und über die App quasi an mein Sortiment gebunden sind.
Es gibt Feuchtigkeitssensoren oder Bodensensoren, die dann eigene Apps dahinter haben. Da ist oft allein schon das Problem, dass die Bodensensoren für eine viel zu kleine Fläche ausgelegt sind. Die haben mitunter zwar Gemüse dahinter hängen, wenn ich jetzt aber ein Riesenbeet habe, müsste ich unendlich viele von diesen Sensoren in den Boden stecken. Ich glaube, die Hersteller hatten angegeben, ungefähr so ein klassischer Zimmerpflanzentopf, so eine kleine Zimmerpflanze auf der Fensterbank. Die kann man damit überwachen, aber ein komplettes Beet eher nicht.
Anke Brandt vom Computermagazin CT.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ein Jahr ist die sogenannte Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Scholz jetzt her. Und weil der Ukraine-Krieg immer noch läuft, gibt's im Bundestag ein Update. Was von Scholz heute Vormittag zu erwarten ist, fasst unsere Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf zusammen.
Die Bundeswehr stärken, Waffen an die Ukraine liefern, mit den Verbündeten weltweit im Gespräch bleiben. Das hat die politische Debatte seit einem Jahr bestimmt. Bundeskanzler Olaf Scholz zieht heute eine Zwischenbilanz, was die Regierung aus seiner Sicht erreicht hat. Und er kann in seiner Rede erklären, wie Deutschland die Ukraine weiter unterstützen will und wann wie viel Geld vom Sondervermögen für die Bundeswehr ausgegeben werden soll. CDU und CSU geht es nicht schnell genug. Das wird Oppositionsführer Friedrich Merz in der anschließenden Debatte deutlich machen. Von Linken und AfD geht die Kritik in die andere Richtung. Sie lehnen Waffenlieferungen in die Ukraine ab. Interessant werden die Zwischentöne bei SPD, Grünen und FDP. Denn mittlerweile rücken wieder andere Themen in den Fokus, was die Kindergrundsicherung kosten darf oder welche Schwerpunkte in der Verkehrspolitik wichtig sind. Und da gibt es längst nicht so viel Einigkeit in der Koalition, wie bei der Zeitenwende.
Und falls heute jemand im Bundestag fragen sollte, warum ist denn die Außenministerin nicht hier bei dieser so wichtigen Rede des Kanzlers, dann hat Annalena Baerbock eine gute Erklärung. Denn sie ist unterwegs nach Indien zum Treffen der G20-Staaten. Wichtigstes Thema ist auch dort der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und wie sich die Industrie- und Schwellenländer dabei positionieren. Das Besondere an diesem Treffen ist, dass auch Russland und China dabei sind. Björn Dahlke berichtet.
Annalena Baerbock spricht von einem zynischen Spiel. Beim Abflug nach Neu-Delhi wirft sie Russland vor, ein Keil in die Weltgemeinschaft zu treiben. Russlands Raketen würden nicht nur die Menschen in der Ukraine treffen, sondern auch die Nahrungs- und Energiesicherheit vieler 100 Millionen Menschen weltweit. Baerbock kommt nach Neu-Delhi, um für die weitere Unterstützung der Ukraine zu werben. In der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer ist das keine Selbstverständlichkeit. Gastgeber Indien zum Beispiel kauft weiter Öl und Waffen in Russland und hat den russischen Angriffskrieg bisher nicht öffentlich verurteilt. Ein Treffen mit dem russischen Außenminister Lavrov plant Baerbock in Neu-Delhi nicht. Auch das für solche Gipfel übliche Familienfoto mit den Ministerinnen und Ministern wird wohl wieder ausfallen. Baerbock hat sich nach Aussage ihres Sprechers vorgenommen, Lavrov nicht die Bühne zu überlassen. Die Grünen-Politikerin werde russischer Propaganda entschieden entgegentreten.
Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen auch heute weiter, vor allem in Bayern. In München wird so gut wie keine U-Bahn oder Tram fahren, bei den Bussen wird es nur jeder zweite sein. Auch Beschäftigte der Müllabfuhr sollen in Bayern streiken. In Teilen von Niedersachsen werden ebenfalls so gut wie keine Busse unterwegs sein. In Schleswig-Holstein bleiben kommunale Kitas geschlossen. In Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg die Verwaltungen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist heute indirekt auch Thema im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Denn dort wird am Vormittag über die gestiegenen Flüchtlingszahlen debattiert und über einen Antrag der CDU-Opposition. Der Ausblick von Matthias Zahn.
Rheinland-Pfalz habe im vergangenen Jahr mehr Flüchtlinge aufgenommen als im Krisenjahr 2015, so die CDU. Fraktionschef Baldauf sagt, Städte und Gemeinden schafften die Aufnahme der Flüchtlinge nicht mehr, was zunehmend auch zum sozialen Problem werde. In ihrem Antrag fordert die CDU-Fraktion, dass Bund und Land die Kommunen finanziell stärker unterstützen. Außerdem müsse Bundeskanzler Scholz die Migrationskrise zur Chefsache machen. Um den Zuzug von Asylsuchenden zu begrenzen, solle Deutschland vorübergehend Grenzkontrollen einführen, solange bis eine europäische Lösung gefunden sei.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Könnte sein, dass Sie heute Nachmittag erstmal irritiert gucken, wenn Sie in die Bundestagsdebatte reinhören. Irritiert, weil Sie womöglich nicht jede Rednerin und jeden Redner verstehen. Auf der Tagesordnung steht nämlich eine Debatte zum Schutz von sogenannten Minderheitensprachen. Und es ist ausdrücklich erwünscht, dass die Reden im Dialekt oder einer anderen Form der Minderheitensprache gehalten werden. Viel Spaß dabei wünscht ARD-Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Moin! Haben Sie den Film Mittagsstunde gesehen? Ich ja. Und zwar mit deutschen Untertiteln, weil im Original Plattdeutsch geredet wird. Ein deutscher Film mit deutschen Untertiteln, das ist schon ein bisschen speziell. Aber es zeigt, wir trauen uns wieder mehr, so zu reden, wie wir es zu Hause gelernt haben. Sprache ist eben auch Heimat, Lebensgefühl. In Deutschland gibt es 4 anerkannte Minderheitensprachen. Friesisch, Dänisch, Sorbisch und Romani, also die Sprache der Sinti und Roma. Im Bundestag reden heute vor allem Abgeordnete aus dem Norden Deutschlands, also grob gesagt die Plattdeutschen. Schade. Auch wenn es keine eigene Sprache ist, ich würde gern mal ein bisschen Moselfränkisch in Berlin hören oder Alemannisch oder Wellerplatt. Nur Schwäbisch brauche ich mir nicht extra zu wünschen, denn die Schwaben haben uns vorgemacht, wie man selbstbewusst zum Dialekt steht. Nach dem Motto, wir können alles außer Hochdeutsch. Die Schwaben haben sogar einen Minister auf die Berliner Bühne gebracht. Der fällt heute gar nicht auf, wenn im Bundestag geschwätzt, gebabbelt und gesnackt wird. In diesem Sinne, moin moin.
SWR aktuell.